Ja, wie gesagt, das Thema heute mit Jesus unterwegs, die Offenbarung. Für den Beginn dieser Predigt möchte ich aber erstmal meine liebe Frau Alyssa nach vorne bitten, denn ich brauche Hilfe sowohl von ihr als auch von euch als Gemeinde. Dieser Predigtbeginn ist heute mal ein wenig anders. Ich weiß nicht, wer von uns das Spiel Wer bin ich oder auch Zettel vorm Kopf kennt. Es wird häufig bei Geburtstagen gespielt oder bei anderen Spielerunden. Normalerweise wird das so gespielt, dass man, naja gut, jetzt nicht so einen Karton auf dem Kopf hat, aber einen Haftnotizzettel, so ein Post-it, das man an die Stirn geklebt bekommt und dann auf dem steht dann der Name einer Person, irgendeiner berühmten Person vielleicht, vielleicht auch einer Person aus dem Umfeld, die man kennt. Die Person, die kann leben, die Person kann schon verstorben sein. Und die Person, die diesen Zettel auf der Stirn hat, muss Fragen an die Gruppe stellen, zum Alter, zum Beruf, zu den Lebensumständen. Und die Gruppe darf nur mit Ja oder Nein die Fragen beantworten. Also es geht nicht, dass man fragt, wie alt ist die Person, sondern man muss fragen, ist die Person 35 oder ist sie über 50? Und dann muss die Person mit dem Zettel eben herausfinden, um wen es geht, was die Person ist oder um welche Person es geht. Und ich habe mir gedacht, wir spielen das ganze Spiel jetzt mal zusammen. Und zwar, ich habe zugegebenermaßen ein klein wenig mich schon vorbereitet. Ist nicht ganz getrickst, aber es ist so, ich habe Alyssa eine Auflistung von Namen gegeben und habe von berühmten Persönlichkeiten, die wahrscheinlich unter uns alle bekannt sind. Und sie wird gleich ein Plakat zeigen, wo der Name draufsteht. Als Gemeinde dürft ihr nicht den Namen dann laut vorlesen, dann weiß ich es ja schon, wer es ist. Sondern es geht darum, dass ich euch Fragen stelle und ihr mir im Kollektiv einfach die Antwort gibt, ja oder nein. Bitte nur, wenn ihr die Person auch wirklich kennt. Also es geht nicht um das Verwirren. Und ich muss herausfinden, um wen es geht. Wir gucken mal, wie das klappt. Alyssa, bitte. Also ich weiß schon ungefähr, welche Personen es wahrscheinlich sind. Aber ich muss jetzt herausfinden, wie es ist. So, ich frage jetzt erstmal, lebt die Person noch? Ja, okay. Ist die Person weiblich? Wer hat ja gesagt? Gut. Ist die Person männlich? Gut. Ist die Person über 50? Ist die Person überall in Deutschland bekannt? Ist die Person in dieser Gemeinde bekannt? Ist es Willi Kessler? Gut, das war jetzt. Wir spielen noch eine Runde. Eine Runde machen wir noch. Okay. Ja. Gut, zweite Person. Wie gesagt, ich habe nur ungefähr den Namenspool, aber ich weiß nicht, um wen es geht. Machen wir das ähnlich. Lebt die Person noch? Okay. Das macht die Sache schwieriger. Hat die Person in den letzten 1000 Jahren gelebt? Ist die Person für den christlichen Glauben wichtig? War die Person ein Theologe? Nein. Ist es ein Mann? I'm forgetting which names I told you. Ja, jetzt wird's in der Tat spannend. Gut, jetzt spielen wir das Spiel aber richtig. Hat die Person in den letzten 300 Jahren gelebt?
Ja.
Aber die Person lebt nicht mehr.
Nein.
War die Person kein Theologe? Kein Theologe. Ich glaube, der Punkt geht an die Gruppe. Wer ist es? Mutter Teresa. Und ich habe die Person jetzt wirklich, ich wusste nicht mehr, dass ich ihr die Person genannt habe. Also ich hätte jetzt noch weitergehen können. Danke an euch, danke an Alyssa für die Hilfe. Das ist jetzt interessant. Das war am Anfang tatsächlich einfacher als gedacht. Aber das zweite war jetzt schwieriger und das kann wirklich, man kann da jetzt ganz lange rumraten und das Spiel kann ganz schön schwierig werden so mit der Zeit. Es kann ziemlich lange dauern und es kann, und ich denke, das haben wir gemerkt, das kann für die Gruppe durchaus unterhaltsam sein. Für den Einzelnen aber auch sehr frustrierend, gerade dann, wenn man sehr lange rät oder die ganze Zeit denkt, man weiß es und dann enttäuscht wird, wenn das nicht so ist, wie man das gedacht hat. Also man stelle sich jetzt vielleicht auch mal vor, die Alyssa hätte jetzt sich selber Personen ausgedacht und das wären dann noch, hätte sich Leute ausgedacht wie den Theologen Augustinus oder den amerikanischen Schauspieler Denzel Washington oder Peter Tauber. Also wer soll dann darauf kommen? Wäre schwieriger geworden. Gut, vielen Dank für das Mitspielen. Was hat dieses Spiel aber nun mit uns zu tun? Also mit diesem Gottesdienst hier, mit dieser Predigt. Was hat dieses Spiel mit Gott zu tun? Wir sind heute ja nochmal, das haben wir gesagt, wir sind nochmal mit Jesus unterwegs. Das sind wir natürlich im Idealfall jeden Tag. Aber in Bezug auf unsere Predigtreihe, die gerade Jesu Dienst hier auf der Erde in den Blick nimmt, kommen wir heute in gewisser Weise zu einem Abschluss. Wir sind mit Jesus mitgegangen, wir haben seine Einladung zur Nachfolge gehört. So in den letzten anderthalb Monaten haben wir immer wieder uns damit beschäftigt. Wir haben gesehen, wie er seine Nachfolger verteidigt hat gegen die Anklagen der Pharisäer und Schriftgelehrten und auch wie er seine Nachfolger zur Veränderung bewegt hat. Haben wir bei Zachäus gesehen. Natürlich hat er darüber hinaus noch sehr viel mehr gesagt, getan, bewirkt. Aber was wir gesehen haben, das steht sozusagen stellvertretend für seinen Dienst. Wir haben dabei allerdings nicht gesehen, was Jesus über sich selbst sagt. Und ob er wirklich dieser Messias ist, auf den die Juden damals hofften. Wenn man so durch die Evangelien durchgeht, dann scheint das natürlich irgendwie klar zu sein. Also bei Jesu Taufe, da kommt so eine Stimme vom Himmel, die ihn als Gottes Sohn verkündigt. Petrus, der bezeugt seinen Glauben, dass Jesus der Christus, der Messias, der versprochene Retter ist. Und wenn Jesus betet, das kann man an einigen Stellen ja sehen, dann nennt er Gott auch seinen Vater. Haben uns damit ja, wie gesagt, im Bibelkurs auch etwas beschäftigt, wer ist Jesus eigentlich? Mensch, Gott, wie ist das? Und auch wenn die Bibel hier an vielen Stellen in den Evangelien sehr klar ist, schien das für die Leute um Jesus herum gar nicht so eindeutig zu sein. Denn manchmal sagt Jesus gar nicht selbst etwas über sich, sondern das ist einfach das Gerede anderer Menschen. Oder es ist so, dass gar nicht jeder mitbekommt, wenn Jesus sich offenbart. Es war bei der Samariterin so, mit der Jesus alleine am Brunnen redete. Oder das, was Jesus sagte, das war einfach vieldeutig interpretierbar. Selbst Johannes der Täufer, der ließ Jesus im Laufe der Zeit fragen, bist du eigentlich der, auf den wir hier warten, der, der da kommen soll? Also so ganz sicher schienen sich selbst die nicht zu sein, die doch eigentlich Jesus sogar als den Christus verkündet hatten. Seine Jünger waren sich auch nicht immer so ganz sicher, wer dieser mysteriöse Jesus eigentlich ist, der da auf dem Wasser läuft und den Sturm stillt. Und immer dann, wenn seine Nachfolger dann doch auf den Trichter kamen, das ist der König, das ist der Messias, dann zog Jesus sich einfach zurück. Das ist ein wenig wie bei unserem Spiel, das wir eben gespielt haben. Es wird mit der Zeit einfach frustrierend, wenn man keine klare Antwort hat. Also wie gesagt, diejenigen, die das Spiel schon häufiger mal gespielt haben, die wissen, wovon ich da rede. Es gibt dann vielleicht ein paar Hinweise, ein paar Aussagen, aber am Ende findet man dann eben doch nicht heraus, mit wem man es hier eigentlich zu tun hat. Es schien einfach so, als würde Jesus so ein Versteckspiel mit ihnen spielen, als würde er die Frage stellen, wer bin ich? Ohne aber einen Zettel auf der Stirn zu haben oder die Frage irgendwie befriedigend zu beantworten. Nun scheint das ja erstmal gar nicht so viel mit uns zu tun zu haben. Also, die Juden damals, die wollten einfach wissen, ob Jesus der versprochene Heilsbringer und Retter war. Und wir wissen ja, dank den biblischen Berichten brauchen wir uns diese Frage nicht mehr zu stellen. Die Evangelien und die Apostel, die stimmen darin überein, Jesus war und ist der Messias. Denken wir aber trotzdem mal an unseren eigenen Weg mit Jesus. Wir haben auch schon so manches erlebt. Wir haben irgendwann mal von ihm so diese Einladung gehört, wir sind ihm gefolgt. Wir haben vielleicht gemerkt, wie er uns frei macht von Schuld, von Schande, von der Sünde. Und vielleicht durften wir sogar so eine richtig großartige Veränderung in unserem Leben erfahren. Das sieht vielleicht bei jedem etwas anders aus, aber das sind doch so die Grundpfeiler der Nachfolge. Und so gehen wir dann mit Jesus durch dieses Leben und irgendwann verliert das, was wir so erlebt haben mit ihm, plötzlich seine Wirkung. Und dann drängen sich plötzlich solche Fragen auf, wie ist das eigentlich wahr, was ich da glaube? War es wirklich Jesus, der mein Leben verändert hat? Oder war das nur so ein Hirngespinst, so ein psychologischer Trick? Stimmt das eigentlich, was die Prediger und die Buchautoren, die lieben Geschwister aus der Gemeinde und dann dieses Buch, das unseren Glauben beschreibt, die Bibel, was die sagen? Und wenn dann noch Stürme des Lebens, Schwierigkeiten und Herausforderungen dazukommen, dann sind diese Fragen automatisch sehr präsent. Und genauso wie die Juden warten wir darauf, dass Jesus sich ganz klar offenbart, dass er zeigt, wer er ist und dass er diese Hoffnung, die wir vielleicht noch irgendwie haben, dass Gott ja vielleicht was tun kann, dass er die bestätigt. Nochmal, unser Ausgangspunkt ist vielleicht etwas anders als bei den Juden. Und für jeden von uns ist das anders. Aber die Frage, ist Jesus wirklich Gott? Ist er das oder der, der er vorgibt zu sein? Die stellen sich alle von uns über kurz über oder lang, weil wir irgendwann einfach durch Zweifel und durch Zeiten des Fragens gehen. Für die Juden, da kam irgendwann dieser Punkt, wo sie sagten, Jesus, jetzt reicht's. Sag uns endlich, wer du bist. Wir wollen mal schauen, wie Jesus darauf reagiert. Und ich möchte da für uns aus Johannes 10, Vers 22 bis 30 lesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es war Winter. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, die Bibel kennt unsere Situation. Also die weiß, wie das ist. War auch damals in Israel kalt, habe ich extra nochmal nachgeschaut. Da wird es kalt im November, Dezember. Es war Winter und in Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel, er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten: Wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Jesus entgegnete: Ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also, hier entlädt sich jetzt sozusagen der Frust der Juden, des jüdischen Volkes über Jesus. Wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Im Griechischen wird hier ein Wort verwendet, das so etwas ausdrückt wie: Wie lange spielst du noch mit uns? Wie lange ärgerst du uns noch? Wie lange hältst du uns noch hin? Ich habe so gedacht, das ist so ein bisschen wie dieses berühmte Bild von der Karotte, die vor dem Gesicht des Esels hin und her baumelt, aber er nicht drankommt und der Esel dann sozusagen bewegt wird. Ja, der versucht ihn, bringt ihn dann zum Laufen, diese Karotte sozusagen. Wie lange spielst du noch mit uns? Die Menschen, die wollten einfach wissen, wer dieser Jesus war, ob sie ihm vertrauen konnten. Und vor allem, wann er dann bitteschön Gottes Königreich aufrichten würde. Und an dieser Stelle ist es wichtig, nochmal etwas zu diesem Fest der Tempelweihe zu hören. Das war ja hier so der Anlass, der Grund, warum Jesus im Tempel war. Viele Menschen umringten ihn. Und es ist sehr bezeichnend, dass die Juden die Frage nach der Identität Jesu zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort stellen. So ungefähr ein bisschen mehr als 150 Jahre vorher hatte der griechische Führer Antiochos IV. Hier in Jerusalem im Tempel Zeusaltäre aufgestellt und von allen Einwohnern Schweineopfer gefordert. Für die Juden war das doppelte und dreifache Gotteslästerung. Und dank der sogenannten Makkabäer-Aufstände, davon hat man vielleicht auch was gehört, in den Apokryphen gibt es das Buch der Makkabäer, dank dieser Aufstände konnte dies verhindert werden, beziehungsweise rückgängig gemacht werden. Also der Tempel, der Ort der Gottesanbetung, der war wiederhergestellt worden. Und aufgrund dieser Wiederherstellung, aufgrund dieser Aufstände, feierte man das Fest der Tempelweihe. Und dieser Makkabäeraufstand war sozusagen die letzte große Befreiung in der jüdischen Geschichte gewesen. Und da gab es ja mehrere von diesen großen Befreiungen. Da war die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, dieser Exodus, der Auszug. Dann gab es die Gefangenschaft in Babylonien, aus der Gott sein Volk befreit hatte. Und dann eben diese Makkabäeraufstände, eine Befreiung. Und nun war man unter der Fremdherrschaft der Römer und selbstverständlich war die Hoffnung der Juden, dass das nicht immer so bleiben würde, sondern dass der versprochene Messias Israel wieder aufrichten sollte. Kein Wunder, dass man Jesus jetzt genau deshalb nach seinem Wesen fragte, nach seiner Identität. Das war ein ganz schöner Druck, der da auf Jesus lastete, einfach dieser Frust und die Erwartungen der Juden. Wie würde er jetzt reagieren? Jesu Antwort ist ziemlich überraschend und ziemlich deutlich. Er sagt: Ich habe es euch doch schon gesagt. Mit anderen Worten: Warum fragt ihr noch? Ihr solltet die Antwort zu eurer Frage eigentlich kennen. Alles, was ich tue, zeigt, wer ich bin. Damit sind nicht nur die Wunder und die Heilungen gemeint, sondern auch das, was Jesus sagt. Einfach sein gesamter Dienst, all das, was wir bisher gesehen haben von Jesu Wirken auf der Erde. Man könnte auch sagen, das Gesamtzeugnis von Jesus ist eindeutig und transparent. Dann war nochmal der Vers, transparent. Wenn Jesus Blinde und andere Kranke heilt, wenn er Brot und Fisch vermehrt, Dämonen austreibt, Menschen wie Zachäus verändert und ihnen neue Hoffnungen, Perspektiven gibt. Wenn er all das, was von Gott bisher offenbart war, also durch das Alte Testament, durch die Heilige Schrift, wenn er das bestätigt und gleichzeitig aufzeigt, dass er derjenige ist, von dem die Schrift spricht. Dass er das Licht der Welt ist, der wahre Arzt, der gute Hirte. Ist das nicht genug? Zeigt das nicht ausreichend, wer Jesus ist und wie er ist? Das ist eine Frage, die auch für uns durchaus interessant ist. Ist das Gesamtzeugnis von Jesu Wirken genug, um zu wissen, wer und wie er ist? Und damit meine ich nicht nur das, was wir in der Bibel lesen können. Hier haben wir ja sogar einen Vorteil gegenüber den Zeitgenossen Jesu. Wir dürfen ja lesen, wie Jesus stirbt und aufersteht. Und wie schon gesagt, durch Paulus und die Apostel haben wir noch weitere Erklärungen und Ausführungen dazu, wer Jesus ist, was sein Wesen ist und sein Handeln. Aber das ist eben nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist unsere eigene Geschichte mit Jesus. Was hat Jesus bereits getan? Wo hat er uns angesprochen? Wo hat er Gebete erhört? Welche Wunden hat er geheilt? Was hat er uns direkt offenbart? Ist das alles genug, um zu wissen, wer er ist? Natürlich sagt Jesus nicht, dass es keine Stürme geben wird, die das Festhalten erschweren werden. Sagt nicht, dass es keine Hindernisse geben wird in Bezug auf die Nachfolge. Aber er sagt, dass alles, was die Menschen von ihm wissen müssen, dass das erkennbar ist. Jesus ist transparent in Bezug darauf, wer und wie er ist. Es wird bezeugt durch das, was er tut und was er sagt. Und eine dieser Dinge, die er sagt, ist, dass er der gute Hirte ist. Das steht sogar nur einige wenige Verse vor diesem Bibelabschnitt, den wir gelesen haben. Und das ist eine ziemlich brisante Aussage, gerade mit Blick auf das Alte Testament. Im Buch des Propheten Hesekiel, da tadelt Gott durch Hesekiel die Hirten des Volkes. All die Könige und die religiösen Führer, die Führungspersonen, die durch ihren Egoismus Israel zugrunde haben gehen lassen. Viele Menschen in die Irre geführt haben. Da heißt es zum Beispiel, den Schwachen habt ihr nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, gebrochene Glieder nicht geschient, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren Gegangene nicht gesucht. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Und weil die Hirten versagt haben, so sagt Gott in Hesekiel, wird er sich nun selbst um die Schafe kümmern. Es heißt, ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe, der Herr. Die verloren Gegangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen, aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist. Jesus geht mit den Hirten Israels, mit den Führungspersonen richtig ins Gericht im Buch Hesekiel. Gott geht da ins Gericht. Und wenn Jesus jetzt sagt, dass er der gute Hirte ist, dann bezieht er sich genau auf diese Verheißung, dass Gott selbst eingreifen würde. Für die geistlichen Führer seiner Zeit eine absolute Ernüchterung, eine ernüchternde Botschaft und gleichzeitig eine befreiende Botschaft für alle, die sich eine klare Leitung in ihrem Leben wünschen. Machtmissbrauch ist ja ein großes Thema in unserer Gesellschaft und der Politik und Kirchen, in den Berufen und Familien, überall da, wo bestimmte Positionen ausgenutzt werden. Das heißt nicht, dass man Führungspersonen nicht mehr vertrauen sollte oder kann. Unser gesamtes Leben ist auf Vertrauen aufgebaut. Doch bei Jesus wissen wir, dass Vertrauen niemals enttäuscht wird. Seine Leitung ist eindeutig und auf ein paar ganz einfachen Prinzipien aufgebaut. Jesus sagt, es ist der Glaube, der den Unterschied macht, ob jemand zur Herde Christi gehört oder nicht. Und Jesus macht deutlich, wie der Glaube und die Zugehörigkeit zu ihm sozusagen so eine Wechselwirkung haben. Er sagt, ja, die Zugehörigkeit, wenn ihr zu meinen Schafen dazugehören würde, dann würdet ihr glauben. Aber natürlich kann nur der anfangen, beziehungsweise aber nur der, der anfängt zu glauben, kann auch dazugehören. Dieser Glaube, das ist kein intellektuelles Konzept oder der Glaube an ein religiöses Konzept, das irgendwie richtig ist, sondern es geht um Glaube als Vertrauen. Der christliche Glaube ist nicht rational, nicht logisch oder erklärbar, beziehungsweise eben nicht nur, sondern er ist in erster Linie relational. Relational, das heißt, es geht um Beziehung. Und diese Beziehung, die hatten die Juden, die Jesus hier attackierten, eben nicht. Und Jesus sagt, es geht um den Glauben, um die Beziehung von den Schafen zu mir, aber auch um die Beziehung von Jesus zu seinen Schafen. Er kennt seine Schafe, er kennt die Herde, er kennt seine Nachfolger. Diese Beziehung ist wechselseitig. Er kennt die Schafe und er liebt sie. Und deshalb kennen Jesu Schafe die Stimme des Hirten und folgen ihm. Sie tun das, was der Hirte als gut für sie betrachtet. Als gut für die Herde, für die Schafe. Jesus ist ganz direkt bezüglich seiner Leitung und wie das damit aussieht. Er sagt, wenn ihr wirklich sehen wollt, wie Gott sein Reich hier unter euch aufbaut und wie er Rettung schenkt, dann müsstet ihr anfangen, zu mir dazuzugehören und mir nachzufolgen. Aber er sagt noch etwas anderes. Als wirklich guter Hirte ist Jesus letzten Endes treu gegenüber seinen Nachfolgern, seinen Schafen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Niemand. Wirklich niemand? Was ist denn mit all denen, die wir vielleicht auch so kennen in unserem Umfeld, die gerade so gar nichts wissen wollen von Jesus? Die nicht zur Herde dazugehören oder dazugehören wollen, sind die nicht mehr in seiner Hand? Das ist eine spannende und provokative Frage. Und ich glaube, dass diese Frage uns nicht weiterhilft. Jesus hält niemanden zwanghaft fest. Menschen können sich aus seiner Hand winden. Sie können weglaufen. Sie können sich entscheiden, nicht mehr zur Herde dazuzugehören. Das nennen wir dann freien Willen und diesen Willen gewährt Jesus. Aber es wäre jetzt falsch, wenn wir daraus schließen würden, dass Jesus diese Person sich selbst überlässt. Im Lukas-Evangelium, da erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und er erzählt, wie jedes einzelne Schaf für den Hirten wichtig ist. Und zwar so wichtig, dass er alle anderen zurücklässt, um das eine zu suchen und sich dann mit allen riesig darüber zu freuen, wenn das Schaf sich auf den Arm nehmen lässt und sich zurücktragen lässt. So groß wird die Freude im Himmel sein, sagt Jesus, wenn ein Sünder umkehrt und wieder zum Vater kommt. Wir dürfen wissen, dass Jesus sich um seine Schafe kümmert. Und weil wir das wissen, ist es nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wer jetzt ein verlorenes Schaf ist und wer nicht. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, Schafe zur Rückkehr zur Herde zu zwingen. Wir dürfen das Schaf rufen, ja. Aber das Suchen und das Finden dürfen wir Jesus überlassen. Unsere Aufgabe ist es, dem Hirten nachzufolgen, zu vertrauen. Wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Paulus drückt das im Römerbrief mit anderen Worten aus, wenn er sagt: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Keine Sorge, keine Angst, keine Umstände, so schwierig sie auch sein mögen. Keine Krisen, keine Stürme, kein eigenes Versagen, keine anderen Menschen, noch irgendwelche Mächte können uns von ihm trennen. In seiner Hand sind wir sicher. Diese Verheißung gibt er. Wer ist Jesus? Diese Frage haben wir uns gestellt und Jesus gibt am Ende selbst die Antwort. Er sagt, Jesus und der Vater sind eins. Sie sind nicht eines, also sind nicht ein und dasselbe, sondern sie sind beide eines Wesens. Jesus ist nicht der Vater ist nicht Jesus, aber beide sind Gott. Und Jesus sollte später aufzeigen, dass dieser Gott für die Menschen sterben sollte und dass dieser Gott den Tod und damit alles Leid und Kummer dieser Welt überwinden sollte. Und diesem Jesus, mit dem wir unterwegs waren, mit dem wir unterwegs sind, der klar macht, dass er Gott ist und der wahre Hirte ist, dessen Führung dürfen wir uns anvertrauen. Und dafür müssen wir auch keine Ratespiele mehr spielen. Amen. Wollen miteinander